Guten Morgen. Bevor wir starten, ich möchte die drei Täuflinge heute nach vorne stellen oder nach vorne bringen und sie vorstellen. Das ist der Max. Und der Nico, ja. Und auch, wo ist unser Dritter? Die Elisabeth. Ja, wir können klatschen. Ja, wie ich gerade gesagt habe, das ist die Elisabeth, der Max und der Nico. Und wir freuen uns sehr für euch heute. Und ich möchte einfach, dass ihr Gesichter vor euch habt und dass ihr kennt, wer heute sich taufen lässt. Wir werden gleich draußen gehen. Und wir werden auch ihre Zeugnisse hören und auch für sie beten und dann sich taufen und sie taufen. Wir freuen uns sehr. Und ich möchte einfach kurz für uns beten, besonders für den drei beten, bevor wir in den Gottesdienst gehen. Jesus, ich danke dir für den drei. Herr, was für ein Privileg für uns als Gemeinde, dass wir das für sie heute machen können, dass wir sie taufen können, Jesus, in deinem Namen. Herr, sie sind deine Kinder. Sie haben ihr Leben dir gegeben und wir freuen uns sehr, so sehr darauf, was du getan hast und was du auch in der Zukunft tun wirst, Jesus. Und wir bitten dich, dass du ganz besonders sie segnest heute, dass du sie füllst mit deinem Geist und dass sie zurückgucken können und merken, dass du den Tag gebraucht hast in ihrem Leben. Und dass es immer eine Stein der Erinnerung ist in ihrem Leben, wo sie deine Treue und Gnade sehen können, Jesus. Herr, wir danken dir für den Gottesdienst. Wir danken dir jetzt für die Zeit und dein Wort. Wir bitten dich, dass du uns jetzt segnest. In deinem Namen. Amen. Ja.
Dankeschön.
Gerne. Wir machen heute eine Pause im Markus-Evangelium. Und ich möchte die ersten 5 Versen in Römer Kapitel 5 angucken. So, wenn ihr eure Bibeln habt, könnt ihr dahin blättern. Ist auch Römer Kapitel 5 hier finden. Wir sind in unserer Welt von Symbolen im Geben. Es gibt politische Symbole wie Flaggen. Es gibt Symbole, die uns sofort an Unternehmen denken lassen, wie Eisbären, die zu Weihnachten ein süßes, braunes Getränk namens Coca-Cola trinken. Im Christentum gibt es auch sogar auch noch mächtige Symbole. Wir nehmen das Abendmahl als kraftvolles Symbol für den Tod Jesu, für unsere Sünden. Auch das Ehe ist ein starkes Symbol. Eines der schönsten Dinge an einem Hochzeitstag ist der Tausch der Ringe. Was ist ein Ring? Es ist für die Ehepaar ein Symbol für ihr Bund, was sie zusammen geschlossen haben. Es ist ein Symbol für die Welt auch, dass sie verheiratet sind. Und die Taufe ist ein weiteres starkes Symbol, das uns gegeben wurde. Sie ist ein Zeichen für die Welt, genau wie unsere Eheringe, dass wir zu jemandem gehören. Es ist ein Zeichen dafür, dass wir uns entschieden haben, auf den Tod und die Auferstehung Jesu zu vertrauen. Weil wir auf diese gute Nachrichten vertrauen. Mit der guten Nachricht, dass unsere Sünden weggewaschen wurden, sagen wir Jesus, ich will zu dir gehören. Ich will dir folgen. Und genau das ist, was Elisabeth, Max und Nico heute Morgen tun. Sie sagen der Welt, dass ich zu Jesus gehöre. und ihm für den Rest meines Lebens dienen möchte. Die Wahrheit ist, dass wir alle jemanden dienen. Das erste Gebot macht das echt deutlich. 2. Mose, Kapitel 20, Vers 3. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben, sagt Gott. Entweder wir dienen Gott mit unserem Leben oder wir dienen etwas anderem, was von dem wir glauben, dass es uns unser Leben zufriedenstellt. Wir können unserer Karriere dienen, wir können dem Geld dienen, wir können Beziehungen dienen, aber wir werden als Menschen immer etwas dienen. Wir werden unser Leben immer für etwas oder jemanden verschenken. Und wir wurden geschaffen, um Gott eigentlich zu dienen. Aber die Sünde hat sich eingeschlichen. Sie hat uns Verlangen verzehrt. Die Sünde sagt uns, dass wir zufrieden sein werden, wenn wir dieses oder jenes anstelle von Gott verfolgen. Die Wahrheit ist, dass die Sünde zwar eine Zeit lang befriedigt, aber sie erfüllt nicht. Sie schenkt kein wahres Leben. Die Sünde gibt nur eine Illusion von Glück und Erfüllung. Und diese Sünde, dieser Wunsch, etwas anderem zu dienen, trennt uns von Gott. Wie das erste Gebot der 10 Gebote zeigt. Die Wahrheit ist, dass wir alle gegen diese Gebote verstoßen haben. Es gibt niemanden, der gerecht ist, sagt Paulus in Römer Kapitel 3, Vers 10 und 11. Niemand kann aufgrund seines Lebens vor Gott treten und sagen, Gott, sieh dir mir meine Akte an. Ist das nicht toll? Ich habe den Himmel verdient. Keiner kann das zu Gott sagen. Wir müssen uns mit jemandem verbinden, so wie die Ehe zwei Menschen miteinander verbindet, damit ihr Leben zu unser Leben wird, damit ihr Bankkonto zu unser Bankkonto wird. Gibt es jemanden, dem wir uns anschließen können, damit unsere Sünden beseitigt werden und wir eine Beziehung zu Gott haben können? Die Bibel sagt ja, Jesus Christus. Und wie geschieht das? Hier in unserem Text heute Morgen sehen wir genau das. Römer Kapitel 5, 1 bis 5. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Und das standhafte Ausharren aber Bewahrung. Und die Bewahrung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zustande werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Wir sehen hier zuerst, dass Christen gerechtfertigt sind. Gerechtfertigt ist ein juristischer Begriff. Wir stehen vor Gott und sind der Sünde schuldig. So wie ein Verbrecher vor dem Richter steht und auch schuldig ist. Wie wir gesagt haben, haben wir alle gesündigt. Wir stehen alle vor Gott und sind schuldig. Aber jetzt ist der Christ gerechtfertigt. Das bedeutet, dass das Schuldurteil in ein Unschuldurteil umgewandelt wurde. Wie ist das passiert? Wer würde unsere Schuld auf sich nehmen, damit wir nicht mehr schuldig an der Sünde, sondern unschuldig an der Sünde sind? Jesus. Und dieser Akt der Liebe wurde am Kreuz vollbracht. Er hat unser Platz eingenommen. 2. Korinther Kapitel 5, Vers 21 steht, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Was erfordert dies von uns? Erfordert das eine theologische Ausbildung? Erfordert das so viel gute Werke? Fordert das bestimmte Werke, die von einer bestimmten Person vorgegeben bekommen? Nee. Hier in unserem Text steht es klar und deutlich. Es erfordert nur den Glauben. Das ist das Evangelium. Wir werden durch das Evangelium und den Glauben, das Glauben gerechtfertigt. Das ist die Nachricht, die Welt auf den Kopf stellte, als Paulus diese Nachricht gepredigt hat. Das ist die Nachricht, die wir so lange verloren haben, bis Martin Luther seine Bibel wieder aufschlug und erkannte, dass ich durch den Glauben an Jesus vollkommenes Werk am Kreuz vor Gott gerechtfertigt bin. In unserer Menschlichkeit kämpfen wir mit diesem Punkt. Wir denken, ich muss etwas tun, um etwas zu verdienen, nicht vor Gott. Du kannst dir seine Gunst nicht verdienen, wenn du nicht an Jesus glaubst. Was passiert, wenn wir das tun, wenn wir glauben? Wir lesen hier, dass es Frieden bringt. Rechtfertigung bringt Frieden mit Gott. Ich hatte die einmalige Erfahrung in Kalifornien, wo ich herkomme, Geschworener zu sein. Als Bürger ist es Pflicht, sich als Geschworener zur Verfügung zu stellen. Und es wurden nicht viele Leute ausgewählt, aber ich und 11 andere Leute sind von dem Anwälte da genommen. Und wir hörten uns also den Fall in der Box an. Vielleicht habt ihr das in den Filmen gesehen, da sitzen die 12 Leute und sie hören alles, was die Anwälte sagen. Wir haben Notizen gemacht. Wir stellten uns Fragen. Und die große Frage war, hat die Staatsanwaltschaft bewiesen, dass diese Frau einen Überfall begangen hat? Wir versammelten uns im Saal, nachdem die Verteidigung ihre Argumente vorgetragen hatte und darüber diskutierten. Wir entschieden, dass sie nicht schuldig war. Die Staatsanwaltschaft hat ihre Argumente nicht bewiesen und wir müssen sie für nicht schuldig erklären. Was glaubst du, wie diese Frau reagiert haben, als Urteil oder als das gelesen wurde? Sie ist hochgesprungen, sie hat sich gejubelt. Der Anwalt hat seinen Faust in den Luft getan. Sie hatte in diesem Moment Frieden, große Frieden. Sie könnte heute Abend schlafen, ohne mit dem Gedanken ins Bett zu gehen, dass sie vielleicht morgen ins Gefängnis musste. Viel mehr als der menschliche Frieden ist der tiefe Wunsch der Menschen, Frieden mit Gott zu haben. Zu wissen, dass Gott uns liebt und Frieden mit uns hat. Gott sieht uns nicht als schuldig, sondern als unschuldig an das und dass wir, egal wie verrückt die Welt um uns herum ist, durch den Glauben an Jesus Frieden in Gott oder mit Gott haben. Kein anderer Glaube bietet das. Kein anderer Glaube gibt diese Art von Sicherheit. Die meisten Religionen sagen, tu dies und das und vielleicht hast du dann Frieden mit Gott. Aber Gott sagt uns heute Morgen durch sein Wort, wenn du Frieden mit mir haben willst, dann glaube an meinen Sohn und du wirst auch Frieden haben. Der Glaube an Jesus rechtfertigt uns nicht nur vor Gott und gibt uns Frieden mit Gott, sondern versetzt uns auch in einen Stand der Gnade, steht hier im Text. Wir sehen hier, dass wir in Gnade stehen. Der Grund, warum Gott seinen Sohn geschickt hat, um uns zu retten, ist nicht etwas in uns, sondern das, was in ihm ist. Er ist gnädig. Er ist liebevoll und er begegnet uns mit Gnade, wenn wir im Glauben zu ihm kommen. wie Paulus in Epheser Kapitel 2, Vers 8 und 9 so schön sagt, denn aus Gnade seid ihr rettet durch den Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gnade, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. So begegnet er uns nicht nur einmal, sondern so stehen wir durch den Glauben in ihm. Wir beginnen unser christliches Leben nicht mit Gottes Gnade und dann sagt, dann musst du was tun. Es ist vielmehr Glauben. Glaube, Glaube oder Vertraue, Vertraue, Vertraue. Wir kommen nie aus der Gnade heraus. Seine Barmherzigkeit ist neu jeden Morgen. Jeremia sagt im Klagelied Kapitel 3, die Gnade des Herrn, die Gnade des Herrn nimmt kein Ende. Sein Erbarmen hört nie auf. Jeden Morgen ist es neu. Groß ist seine Treue. Meine Seele spricht, der Herr ist mein Anteil, auf ihn will ich hoffen. Wir stehen in dieser Verheißung als Menschen, die ihr Vertrauen in Jesus gesetzt haben. Und als Christen sind wir nicht perfekt. Wir müssen da bleiben, auf uns aufpassen und wirklich denken, dass es nie an unsere Leistung kommt, sondern immer an Gottes Gnade. Es ist seine Gnade, die in der wir stehen und von der wir uns niemals entfernen können. Gibt es an diesem Ort der Gnade Traurigkeit? Nein, Paulus sagt, dass es in diesem Stand Freude gibt. Freut euch in der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes, schreibt er. Wir freuen uns, weil wir wissen, dass die Verheißungen Gottes wahr sind. Unser Glauben an Jesus ist wahr. Unsere Rechtfertigung vor Gott ist wahr. Unser Frieden mit Gott ist wahr. Unser Stand in der Gnade ist wahr. Und wir freuen uns über diese Wahrheiten. Diese Wahrheiten weisen auf die Zukunft hin. Die Hoffnung, bei dem Gott zu sein, der seinen eingeborenen Sohn aus Liebe und Gnade uns gesandt hat. Und wir werden die Ewigkeit mit demselben Gott verbringen und den Frieden und die Freude genießen, in seiner Gegenwart zu sein. Und das entbindet den Christen nicht von der Realität des Lebens. Als Christen werden wir leiden, weil wir wie jeder andere Mensch in einer gefallenen Welt leben. Eine Welt mit Sünde, eine Welt mit Krankheit und Ungerechtigkeit. Und für viele Menschen führt dies dazu, dass sie Gott in Frage stellen. Denn das Leid, das wir als Menschen erfahren können, lässt uns den Sinn des Ganzen in Frage stellen. Was ist die christliche Perspektive auf das Leiden? Ist das Leiden im christlichen Leben sinnlos? Nein. Die christliche Antwort lautet, dass Gott inmitten unseres Leidens am Werk ist. Die christliche Antwort auf Leiden ist, dass Gott in uns Ausdauer entwickelt. Wir harren uns aus und erleben, dass Gott und sein Wort sich in unserem Leben bewährt. Dass er sich als vertrauenswürdig beweist. Dies bewirkt Hoffnung in uns. Eine Hoffnung, die uns nicht zu Schanden werden lässt. Und diese Hoffnung ist sicher, weil Gottes Liebe durch Gott selbst, den Heiligen Geist, in unser Leben ausgegossen wurde. Und wir uns unabhängig von unserem Zustand immer freuen können. Er ist unsere Sicherheit und Hilfe. Und dieser Heilige Geist lebt in jedem Gläubigen. Dieser Heilige Geist der Hoffnung lebt in den drei Menschen, die heute getauft werden. Gott selbst lebt uns als Christen und versucht immer, uns näher zu Gott zu ziehen, damit wir diese Hoffnung, diese Liebe und diese Gnade, die wir als Christen haben, noch besser kennenlernen können. Das ist der Gott, dem wir als Christen dienen. Er ist der Gott, der auch dich heute Morgen zu einer Beziehung mit ihm einlädt. Ein Gott, der dich aufgrund des Werkes seines Sohns am Kreuz rechtfertigen will. Ein Gott, der dir seinen Frieden geben will. Ein Gott, der seinen Heiligen Geist in dich gießen will, damit du eine Hoffnung hast, an der du dich immer freuen kannst. Ein Gott, auf den du dich auch verlassen kannst. Wie lernen wir diesen Gott kennen? Durch den Glauben. Durch den Glauben, in dem du einfach in der Stille deines Herzens zu Gott sagst, ich glaube, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist. Ich brauche dich und will dir von nun an dienen, statt der Lüge der Sünde. Das haben die drei Täuflinge getan. Und das bestätigen sie heute Morgen durch ihre Taufe. Sie sagen damit für alle sichtbar, ich liebe Jesus und ich gehöre zu ihm. Lass uns beten. Danke, Jesus, dass alles, was du von uns möchtest, ist Glaube. Wir kommen zu dir heute Morgen in Glauben. Der Gott, der uns sieht, der Gott, der uns kennt, der Gott, der uns liebt und seinen Sohn für uns geschickt hat. Herr, das ist so erfrischend, nochmal Gedanken darüber zu machen, dass wir gerechtfertigt sind, weil du gut bist. Dass wir Hoffnung haben können. Herr, dass du uns mit deinem Geist füllen möchtest, Jesus. Herr, wir danken dir dafür. Herr, wir bitten dich, dass du den Rest dieses Gottesdienstes segnest, wenn wir draußen sind, dass du den Regen fernhältst, Jesus. Herr, ich bitte dich, Herr, wenn es irgendjemand hier gibt, der dich noch nicht kennt, Herr, dass sie diese Schritte gehen heute Morgen. Dass sie dich annehmen und glauben. In deinem Namen. Amen. Die drei Täuflinge werden sich jetzt mit uns gehen und sich vorbereiten. Und wir werden uns als Gemeinde draußen treffen.